Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Heute nur als Konserve. Letzten Dienstag, als wir hier das Offenbarungsseminar durchgeführt haben, war leider das Internet kaputt. Wir danken unserem Internetanbieter für diese Schwierigkeiten. Aber zum Glück konnten wir es aufzeichnen und zum Glück könnt ihr auch jetzt daran noch teilnehmen. Und ich begrüße natürlich auch heute am Dienstag euch alle, die hier live vor Ort seid für unser Offenbarungsseminar. Wir haben heute den nächsten Vers, Offenbarung 11, Vers, wer weiß es? Vers 9, aber wir müssen noch etwas aus Vers 8 beenden, also wir haben heute einiges vor. Wir haben leider oder zum Glück keine Fragen, das heißt, wir haben genügend Zeit für all das, was wir uns vorgenommen haben. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr sie stellen unter fragen@joelmediatv.de. Bevor wir jetzt aber anfangen, wollen wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet. Ich lade euch ein, vor dem Computer und auch uns, die wir hier live sind, niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein wunderbares Wort. Und wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt hier sein dürfen und dass wir auch durch die Technik teilnehmen dürfen. Und wir bitten dich, dass wir aus deinem Wort belehrt werden. Schenkt uns Einsicht, gib, dass wir verstehen, was wir lesen und dass wir es praktisch in unserem Leben anwenden können. Amen. Amen. Also wie gesagt, heute gab es keine Fragen. Wenn ihr Fragen habt, die euch auf dem Herzen brennen, noch einmal das Angebot fragen@joelmediatv.de. Da könnt ihr das loswerden. Machen wir eine kurze Wiederholung. Gehen wir kurz direkt in die Offenbarung hinein. In welchem Kapitel befinden wir uns? Wir befinden uns in Offenbarung 11. Ganz genau in Offenbarung 11. Und dort haben wir das letzte Mal angefangen mit Vers 8. Offenbarung 11, Vers 8. Und wir lesen die nochmal, um zu sehen, was wir schon behandelt haben und was wir heute weiterführen wollen. Offenbarung 11, Vers 8. Offenbarung 11 geht ja die ganze Zeit mehr oder minder immer um wen? Um zwei Personen oder um die zwei Zeugen, nicht wahr? Und die zwei Zeugen sind wer nochmal? Es ist das Alte und das Neue Testament. Also die beiden Zeugen, die ab Vers 3 beschrieben sind, Vers 3, 4, 5, 6 und so weiter, 7, sind das Neue und das Alte Testament. Und wir hatten gesehen, dass nach der Zeitperiode, wo sie im Mittelalter in Sacktuch angekleidet waren, das war die Zeitperiode von 1260 Tagen, die 1260 Jahre sind, bis 1798 waren sie in Sacktuch gekleidet. Und dann hatten wir in Vers 7 gesehen, dass 1798 um die Zeit herum ein Tier aus dem Abgrund heraussteigt und sie attackiert. Und was war das nochmal für ein Tier? Wer weiß es noch? Das war die Französische Revolution, haben wir gesagt, nicht wahr? Der Atheismus. Und letztes Mal haben wir Vers 8 gelesen. Es heißt dort in Vers 8, und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und, wie heißt? Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Das heißt, wir hatten gesehen, Frankreich, das atheistische Frankreich in der Französischen Revolution hatte zwei oder in dem Fall drei Merkmale. Das eine war, es war geistlich Sodom. Was haben wir, könnt ihr euch erinnern, was haben wir gesagt? Was war das charakteristische Merkmal an Sodom? Wofür war Sodom bekannt? Sodom war bekannt für Unmoral, okay, wofür noch? Das stimmt. Sodom war bekannt für Unmoral.
Sie waren sehr wohlhabend.
Sodom, sie waren sehr wohlhabend. Was noch? Unmoral? Wohlhabend? Was noch? Wofür war Sodom bekannt? Sodom und Gomorra. Sie waren gewalttätig. Sie waren nicht nur moralisch verdorben, sondern sie haben das gleiche auch noch mit Gewalt verbunden. Ihr erinnert euch an diesen Versuch, die Engel zu vergewaltigen. Ja, Gewalttätigkeit. Was war noch? Gehört noch zur Sünde von Sodom? Nur als Wiederholung, dass wir ein bisschen reinkommen. Auch als Erinnerung für alle, die nicht da gewesen sind oder zum ersten Mal heute hier sind. Was war das Charakteristikum von? Wir haben Wohlhabendheit, also Reichtum, wir haben Gewalt und wir haben vor allem natürlich moralische Verdorbenheit, Unmoral. Schauen wir nochmal in Hesekiel 16. Und das ist ein Punkt, den haben wir das letzte Mal nicht so deutlich ausgebracht, aber ich glaube, nach dem Erweckungswochenende mit dem Dwayne müssen wir den hier noch unbedingt nachschieben. Ich weiß nicht, wer von euch sich erinnert hat. In Hesekiel 16, genau. Hesekiel 16 und dort Vers 49. Dort steht, siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Was kommt als erstes? Hofart. Ja, Hofart ist ein altdeutsches Wort. Was steht bei den anderen? Hofart oder? Hochmut. Was ist Hochmut übersetzt? Was ist Hochmut? Stolz. Die schlimmste Sünde von Sodom war der Stolz. Der Hochmut. Ich kann alles, nicht wahr? Und was kam als nächstes? Speise in Fülle, nicht wahr? Zu viel Essen. Interessant, das ist eine der Charakter- und interessanterweise war das ja das gleiche Charakteristikum dann auch von Ägypten, nicht wahr? Aber da kommen wir gleich noch zu. Also Speise in Fülle, Unmoral, Gewalt, Wohlhabenheit, ja? Was möchtest du noch sagen?
Die sorglose Ruhe. Warum wird die hier negativ genannt? Ist sorglose Ruhe negativ?
Das ist eine gute Frage. Ist sorglose Ruhe negativ? Offensichtlich ist sorglose Ruhe nicht negativ in sich selbst. Warum nicht? Warum wissen wir, dass es auch sorglose Ruhe gut sein kann? Am Sabbat hat man sorglose Ruhe, genau. Woher könnt ihr einen Bibeltext mir geben, der sagt, dass sorglose Ruhe eigentlich auch gut sein kann? Sorgt euch nicht, genau. Matthäus 6, nicht wahr? Macht euch keine Sorgen über das, was am nächsten Tag kommen wird. Jeder Tag hat sein Übel genug. Wozu lädt Jesus uns ein? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid mit euren Sorgen. Kommt her zu mir, werft sie auf mich und ich will euch erquicken und nehmt mein Joch auf und so weiter. Lernt von mir. Denn ich bin jetzt kann ich es nicht mehr auswendig. Matthäus 11, Vers 28. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt ist das, was ich sagen wollte. So werdet ihr was finden. Ruhe finden für eure Seelen. Das heißt, wir sind dann, wenn bei Jesus, sind wir sorglos und können Ruhe haben. Das Problem war, Sodom war auch sorglos und ruhevoll. Aber was war das Problem? Genau, sie waren sorglos, ruhig, ohne Jesus. Wenn ich bei Jesus bin, kann ich sorglos und ruhig sein und alles ist wunderbar, denn er kümmert sich. Wenn ich aber ohne Jesus bin und dann sorglos und ruhig bin, dann ist Gefahr im Verzug. Denn als die beiden Engel kamen und diese Stadt nur noch wenige Stunden zu leben hatte, nicht wahr? Waren sie immer noch sorglos, ruhig. Es wird uns nichts passieren. Es war eine falsche Ruhe, eine falsche Sorglosigkeit, eine falsche Sicherheit. Und innerhalb weniger Stunden war alles vorbei. Und das war die Sünde von Sodom. Wir wollen uns nicht alles wiederholen, nur als wieder. Das war also das Charakteristikum von Sodom. Und wir haben gesehen in der Französischen Revolution, dass dort viel Unmoral war. Könnt ihr euch noch erinnern, was wir gesagt haben über die Göttin der Vernunft und all die verschiedenen Dinge? Wir werden später noch ein paar Zitate lesen. Jetzt, außerdem wurde dieser Ort genannt nicht nur Sodom, sondern Ägypten. Wofür steht Ägypten in der Bibel? Ägypten steht für die Sünde. Woher wissen wir das? Welcher Text sagt uns das? Woher wissen wir, dass Ägypten für die Sünde? Das sagen wir so leicht nicht, weil Ägypten steht für die Sünde. Woher wissen wir das? Wollen wir es nochmal wiederholen? Woher wissen wir, dass Ägypten für die Sünde steht?
Wie so Pharao geredet hat und ja. In einer richtigen Auseinandersetzung war, wo dieser Ausspruch war, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören müsste, ich kenne ihn nicht.
Genau, du hast einen wichtigen Satz gesagt. Was hat er gesagt? Obwohl das jetzt ja schon der zweite Punkt ist. Schieben wir den Satz nochmal zurück. Gehen wir noch zu der Frage zurück. Warum ist Ägypten ein Symbol für die Sünde? Warum? Gib mir einen Bibeltext. Relativ einfach. Oder wenigstens eine Idee, wenn ihr nicht wisst, wo es steht. Aber welche Idee, welche biblische Geschichte könnte uns dazu verleiten, zu sagen, Ägypten steht für die Sünde? Auch wenn ihr nicht den genauen Vers hat, aber ungefähr welche Idee?
Das erste Gebot.
Ganz genau. Herausgeführt, ganz genau, die 10 Gebote fangen ja an mit den Worten, ich bin der Herr, das ist der zweite Satz, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Wir wissen aus der Bibel, die 10 Gebote sind gültig für wie viele Menschen? Für alle Menschen, das macht Prediger 12, 14 deutlich. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll der Mensch tun. Das ist der ganze Mensch, das sollen die Menschen tun. Frage, wie viele Menschen waren Sklaven in Ägypten? Nicht alle Menschen, oder? Im buchstäblichen Ägypten. Aber für alle Menschen gilt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und wo steht, dass Knechtschaft Sünde ist? Schlag mal mit mir auf, Johannes 8, Vers 44. Johannes 8, Vers 44. Johannes 8, Vers 44, dort steht, Verzeihung, 34. 44 ist auch wichtig, aber 34 reicht hier. Johannes 8, Vers 34, dort heißt es, Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein was? Ein Sklave der Sünde, ein Knecht der Sünde. Das heißt, wenn ich Sünde tue, kann ich mich alleine nicht mehr aus der Sünde befreien. Ich bin ein Sklave da drin. Ich bin wie in eine Falle getappt, ja? Ich komme nicht mehr raus. Die Israeliten wollten gern aus der Sünde raus, oder? Sie wollten gern aus Ägypten raus, aber sie konnten nicht. Wie konnten die Israeliten aus Ägypten heraus? Was hat sie aus Ägypten herausgeführt? Gott, das ist einfach, ja. Okay, bisschen spezifischer. Was war es an Gott? Wie hat Gott sie herausgeführt? Aus der Sünde. Durch die Plagen, ja? Durch Mose? Was war der entscheidende Moment, dass sie frei wurden aus der Knechtschaft? Frei aus dem, so, ihr kennt ja, der Paulus sagt das auch in der Sünde, ich möchte gern das tun, aber ich tue mal das, was ich gar nicht möchte. Ich meine, das ist so eine Knechtschaft. Ich würde gern das tun, aber irgendwie kann ich nicht. Ich habe nicht den Mut dazu, ich habe nicht den Willen dazu, ich habe nicht den Antrieb, ich weiß nicht so richtig. Und dann sagt uns die Bibel, dass es eine Plage gab, die die Israeliten herausgeführt hat. Und was war das? Ja, aber warum sind die Israeliten aus Ägypten herausgekommen? Ja, natürlich, durch das Blut des geschlachteten Lammes. Jeder, der gesagt hat, nicht diejenigen, die gesagt haben, oh, wir sind die Allerbesten und wir kämpfen gegen die Ägypter, sondern die gesagt haben, ich nehme das Blut des Lammes an meine Tür. Und ich schäme mich nicht dafür. Jeder soll wissen, ich glaube an Jesus. Alle diejenigen wurden befreit aus Ägypten und waren fortan keine Sklaven mehr. Also daran sehen wir ganz deutlich, dass Ägypten ein Symbol für die Sünde ist. Und ich meine, Sodom, dass Sodom ein Symbol für die Sünde ist, das müssen wir nicht gerade erwähnen, nicht wahr? Aber du hast noch was anderes gesagt. Du hast gesagt, der Pharao in seinem Gespräch mit dem Mose sagt einen wichtigen Satz. Schauen wir den nochmal an als Wiederholung und dann gehen wir nachher gleich zu dem neuen Aspekt, ja? Wollen wir ein bisschen nochmal das Fundament legen. In 2. Mose 5. 2. Mose 5. Die Bibel sagt, Vers 2, das ist eine gute Frage. In Vers 2, Mose kommt zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und was sagt Pharao? Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Interessanterweise, wenn ihr gut aufgepasst habt, beim Dwayne Lemon am Wochenende habt ihr gelernt, dass diese Frage ein Produkt ist von was? Wisst ihr es noch? Von zu viel Essen. Wer zu viel isst, wer falsche Ess- und Trinkgewohnheiten hat, wird irgendwann anfangen, solche Fragen zu stellen. Und das ist interessant, weil sowohl Sodom als auch Ägypten das gleiche Problem hatten. Sodom und Ägypten, der Appetit. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass Frankreich auch dafür bekannt ist, dass sie dem Appetit frönen. Aber interessanterweise haben beide diese schlimmen Ägypten und Sodom zumindest ein Teil ihrer Wurzeln der Sünde in schlechten Ess- und Trinkgewohnheiten, in schlechten Lebensstilgewohnheiten. Ja?
Der Pharao hat diese Aussage ganz bewusst getroffen. Ein siebener Tag, sagen wir, ist der zu viel, ist der tut das nicht bewusst sagen, denke ich mal jedenfalls.
Vielleicht am Anfang nicht, ja? Sünde ist immer ein Problem, da hast du was gesagt.
Pharao hat ganz bewusst Gott geleugnet im siebten Tag, aber tust du das nicht von vornherein bewusst?
Ich weiß, aber für Gott ist es noch schlimmer. Wir haben ja gesehen, könnt ihr euch erinnern, dass wir letztes Mal viele Texte gelesen haben, wo die Bibel sagt, dass es schlimmer ist, ein Heuchler in Israel zu sein, als ein Sodomiter Und dann gibt er, Gott sagt dem Volk, Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen im Gericht als manchen Städten in Israel, Bethsaida und Korazin. Ja? Also von daher, du hast in gewisser Weise recht, es ist ein bisschen was anderes, aber bei uns ist es noch schlimmer. Es ist noch schlimmer. Jetzt gehen wir...
Ja.
Ja, aber da gehen wir jetzt nicht hin zu Laodicea. Wir gehen jetzt zu Offenbarung 11 zurück und zu Offenbarung 11, Vers 8. Also wir haben gesehen, Sodom steht für die Lasterhaft, für das lasterhafte Unmoral und Freizügigkeit, sexuelle Sünde, Vergewaltigung, all diese Dinge. Und Ägypten steht vor allem auch für die Sünde, aber vor allem für diese Rebellion, Atheismus. Ja? Rebellion, Atheismus. Und wir haben gesehen, dass beide Elemente, sowohl dieses Lasterhafte, der Unmoral, als auch dieser offene, unverfälschte Atheismus, unverfälscht ist ein komisches Wort, aber dieser ganz deutliche Atheismus, sich beides zum ersten Mal seit langer Zeit in der Französischen Revolution geoffenbart hat. Jetzt kommt etwas Merkwürdiges. Schaut mal mit mir in Offenbarung 11, Vers 8. Seid ihr da? Offenbarung 11, Vers 8. Die Bibel sagt, und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt. Und was steht jetzt? Wo auch unser, was steht bei euch? Herr gekreuzigt worden ist. Und wir haben das letztes Mal, glaube ich, schon identifiziert. Wir haben hier Sodom. Wir haben Ägypten und beide, Sodom und Ägypten, sind ganz eindeutig für uns negativ belegt. Ja? Gibt es kein Deuteln. Aber dann als drittes Charakteristikum, das ist ja alles geistlich, ne? Wir haben gesagt, geistliche Elemente, deswegen haben wir das geistliche Gerüst von Sodom studiert, wir haben das geistliche Gerüst von Ägypten studiert. Aber jetzt sagt es, wo auch, das ist ein drittes Element, auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Jetzt, wer ist unser Herr? Jesus. Jesus ist gekreuzigt worden, wo? Golgatha. Kann mir jemand helfen? Was in der Welt haben Sodom, Ägypten und Golgatha zusammen und gemeinsam? Das ist ein Ort, wo wir fliehen, nicht wahr? Bloß nicht hin da. Weit weg von Sodom und Ägypten. Aber Golgatha, das ist doch ein Ort, wo wir... Das ist das Kreuz, das ist unser Jesus. Warum wird Golgatha im Zusammenhang genannt mit Sodom und Ägypten? Welcher von den drei Orten war der sündigste Ort? Du sagst Sodom. Also wo waren die meisten Sünden? Was war der sündigste Ort überhaupt? Ganz genau. Das war ja bei Sodom und Ägypten auch nicht. Wir wissen, Sodom war so schön wie der Garten Eden. Ja? Und Ägypten ist auch kein hässliches Land. Ja, der Nil und alles wunderbar. Das Land und die Geografie ist nicht schlimm. Ja? Kein Land, es gibt kein sündiges Land per Geografie. Ich meine, alle Länder leiden unter der Sünde. Aber die Menschen, die in einem Land wohnen, machen das so schlimm. Jetzt, Sodom ist bekannt für die Sünde. Ägypten ist bekannt für Sünde. Es gab viel Sünde, doch nirgendwo gab es so viel Sünde wie auf Golgatha. Kann mir irgendjemand einen Bibeltext zeigen, der das beweist? Genau, wo steht das? Er trug all unsere Sünden. Jesaja? 53? Gehen wir da hin? Los. Jesaja 53? Jesaja ist genau in der Mitte der Bibel. Findet man sehr schnell. Jesaja 53. Jesaja 53, Was steht dort? Vers 4. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Golgatha ist der Ort, an dem alle Sünden dieser Welt, nennen wir mal ein paar Sünden. Das ist so einfach zu sagen, alle Sünden dieser Welt. Ich meine, nennen wir mal ein paar Sünden. Stehlen. Jeder nennt mal eine Sünde. Stehlen, töten, lügen, lästern, Ehebruch. Haben wir noch eine? Begehren. Götzendienst, fällt dir noch ein? Eine Sünde? Achso, wir sammeln Sünden. Nennen wir mal, was ist die schlimmste Sünde, die es gibt? Das stimmt. Alle Sünden führen zum Tod. Gottesleugnung, ja, Gotteslästerung. Die Sünde gegen den Heiligen Geist von Millionen von Menschen begangen, wenn man den Heiligen Geist einfach ignoriert und sagt, ich will nicht, ist die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, nicht wahr? Sünde gegen den Heiligen Geist, was noch? Sabbatbrechen. Ihr seid immer noch so bei den, ich will nicht sagen harmlos und so, nein, keine Sünde ist harmlos, schon, aber Völlerei. Wie steht's mit Vergewaltigung? Massenmord. Kennt ihr die Geschichten, wo im Zweiten Weltkrieg Hunderte von Leuten, Tausende von Leuten zusammengepfercht worden sind? Der Genozid an den Armeniern, der Genozid an den Juden, die Vernichtung ganzer Völker in Afrika. 30-jähriger Krieg, die Inquisition, diese Folterinstrumente. Die Stalin, 50 Millionen Menschen, Hitler. So viele Gräueltaten sind auf dieser Welt verübt. Und es gibt viele Dinge, die wir heute am liebsten gar nicht anschauen, nicht wahr? Die einfach zu schlimm sind, als dass man sich. Kannibalismus. Und all diese Dinge. Nicht nur, dass ich meinen Bruder mal angelogen habe oder meine Schwester mal böse angeguckt habe. Alle diese Dinge waren hier gleichzeitig konzentriert. An einen Ort. Mit anderen Worten, es war der hässlichste, ekelhafteste, widerlichste Ort. Alle Sünde war da. Dagegen sind Ägypten und Sodom noch in Anführungsstrichen harmlos. Weil alle Sünden, die jemals, alles was Hitler begangen hat, plus Stalin, plus Napoleon, plus Alexander dem Großen, plus allen Schwerverbrechern von New York und Chicago und Manhattan, alles und sogar meine Sünde war da. Alles. Jetzt kein Wunder. Was meint ihr, wie hat Gott sich wohl gefühlt, als er dort stand? Ihr wisst, Gott stand dort, nicht wahr? Der Vater. Wie hat er sich gefühlt? Man kann es sich nicht wirklich vorstellen. Aber der Punkt ist der, könnt ihr verstehen, als das alles auf Jesus er gesagt hat, okay, ich identifiziere mich damit. Das ist das, was es heißt. Ich bin euer Erlöser. Er sagt, ich identifiziere mich nicht nur mit deiner Lüge, ich identifiziere mich nicht nur mit dem Stehlen oder mit dem sinnlichen Blick, was auch immer. Er sagt, ich identifiziere mich auch mit der Vergewaltigung. Ich nehme die Verantwortung für den Massenmord. Ich nehme die Verantwortung für das. Ich nehme die Verantwortung für jenes, für den Kannibalismus, für alles. Wie gesagt, ich übernehme die Verantwortung dafür. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum Gott sein Angesicht von ihm abgewendet hat? Sodass Jesus ausgerufen hat, Eli, Eli, Lama Sabachthani, was heißt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sagen, Jesus hat die Sünden der Welt aufgegeben, aber wenn uns das einmal, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. sammelt, ich meine, wenn ihr mal wirklich depressiv werden wollt, dann sammelt mal an einem Tag alle schlechten Nachrichten, die es gibt, alle Sünden, die ihr aus den Nachrichten heraussammeln könnt. Ich meine, das wär, da kann man wirklich depressiv werden. Aber das nur an einem Tag. Und das geschieht seit 6000 Jahren auf der ganzen Welt und vieles kommt gar nicht ans Tageslicht. Ich würde behaupten, die Mehrzahl aller Sünden wissen wir gar nicht, dass sie existiert haben, oder? Denn die meisten Sünden sind nur im Herzen oder wurden im Geheimen getan. Keiner hat sie mitbekommen. Das heißt, das, was Jesus hier getragen hat, ist gewaltig. Wenn wir die Verantwortung haben für den Fehler eines anderen, dann tragen wir schon schwer daran, nicht wahr? Und sagen, oh, jetzt muss ich das ausbaden, oder? Schon mal erlebt, dass ihr für Verantwortung gezogen wurdet für irgendwas, was ein anderer verkehrt gemacht hat? Und dann sagen wir, oh, das war ganz schön schwer. Das ist ganz schön ungerecht. Das kann ich gerade so ertragen, nicht wahr? Ich frage mich, wer von uns würde sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für den Holocaust. Ich übernehme die Verantwortung für all die Vergewaltigung, für den Kindesmissbrauch, für das. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Bestrafe mich dafür. Und das ist, was Jesus gemacht hat. Deswegen ist dieser Ort beladen mit Sünde. Jetzt. Wer von euch weiß, was Golgatha oder Golgatha übersetzt heißt? Schädelstätte. Woher wissen wir das? Aus den Evangelien, genau. Lass uns ganz kurz zu Johannes 19 gehen. Johannes 19, Vers 17. Johannes 19, Vers 17. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Übrigens, wo war Golgatha in Bezug auf Jerusalem angesiedelt? Wenn ihr in der Stadt gewesen seid, war es in der Stadt oder außerhalb der Stadt? Außerhalb der Stadt. War das prophezeit worden? Wodurch war das prophezeit worden, dass es außerhalb der Stadt ist? Wer weiß das? Ganz genau durch den Opferdienst. Und wie genau, weißt du? Ja, es gibt mehrere Beispiele. Ein Beispiel können wir uns anschauen, zum Beispiel in 3. Mose. Schaut mal mit mir. 3. Mose, nein, der Brandopferaltar war ja im Heiligtum. Schaut mal in 3. Mose. Und ihr wisst ja, das Heiligtum hat viele Lektionen. Ich war, das ist mehrdimensional. Man kann das Heiligtum aus vielen verschiedenen Dimensionen betrachten. Hier ist eine Lehre, die man ziehen kann. In 3. Mose, könnt ihr schon 8 lesen. Moment. Genau. Genau, ich habe heute eine neue Bibel. Aber ich werde es gleich finden. Ich weiß schon, was ich suche. Genau, Vers 14. 3. Mose 8, Vers 14. Das ist jetzt eines der vielen Opfer, die in 3. Ihr wisst, der 3. Mose behandelt im Wesentlichen nur Opfer und Gesetze. Es gibt nur zwei Geschichten in 3. Mose. Beide sind recht ernst. 3. Mose 8, Vers 14. Die Bibel sagt, dann ließ er, wer ist er? Nicht Aaron, sondern? Auch nicht Mose, genau. Dann ließ er den Jungstier des Sündopfers herzuführen. Und Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf den Kopf des Sündopferstiers. Jetzt, der Sündopferstier, genauso wie das Lamm und wie der Witter und der Ziegenbock, stehen immer wofür? Für wen? Für Jesus. Jetzt, was bedeutet es, seine Hand auf den Kopf des Tieres zu tun? Seine Sünden auf Jesus zu bekennen, zu sagen, meine Sünden gehen auf dich und dein makelloses Wesen, der makellose Schaf, makelloses Lamm, gehört jetzt mir. Sie haben die Hand drauf getan, Vers 15, und er schächtet ihn. Was heißt schächten? Wer weiß das? Schlachten, aber wie schlachten? Das Messer wird genommen und schnell an der ganzen Kehle und dann, was passiert? Es spritzt fontänenhaft. Und das Tier ist nicht gleich tot. spritzt das ganze Blut heraus. Und er schächtete ihn, Mose nahm das Blut und tat davon mit seinem Finger auf die Hörner des Altars, nicht wahr? Ihr wisst, der Altar, der Brandopferaltar steht wofür? Steht für das Kreuz, nicht wahr? Im weitesten Sinne. Ringsum und entsündigte den Altar und er goss das übrige Blut an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er für ihn Sühnung erwirkte. Und jetzt gibt es einige Dinge, die geopfert wurden. Was wurde geopfert? Schaut mal in Vers 16. Das Fett, was noch? Also das Fett an den Eingeweiden, dann der Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett daran. Ja? Da können wir mal ein andermal Zeit nehmen zu studieren, was das alles bedeutet. Aber der eigentliche Punkt ist der, Vers 17, aber den Jungstier samt seiner Haut und seinem Fleisch und Unrat verbrannte er mit Feuer wo? Außerhalb des Lagers. Das heißt, das Tier wurde geschlachtet, das Blut floss heraus, das Blut wurde an den Altar gebracht, dann wurden die besten Stücke sozusagen. Ihr wisst ja, es gab zwei Dinge, die man nicht essen darf vom Fleisch. Was darf man nicht essen? Fett und Blut, denn das gehörte zum Opfer. Das Blut kommt an den Altar, das Fett, die Eingeweide werden geopfert, aber der Rest wird jetzt außerhalb des Lagers verbrannt. Außerhalb des Lagers. Was war Gottes Plan? War Gottes Plan ursprünglich, war es Gottes Ideal, dass Jesus an einem Kreuz hängt? War das Teil des Planes? Nicht unbedingt. Jesus kam, um für die Menschen zu sterben, richtig? Aber Gott hatte sich nicht gewünscht, dass sein Volk ihn ans Kreuz nagelt. Richtig? Gott hat sich nicht gewünscht, dass sein Volk gegen ihn rebelliert. Gottes Plan wäre gewesen, auch wenn die Bibel das nicht so explizit beschreibt, aber von der Typologie her kann man erkennen, dass eigentlich wäre Gottes A-Plan gewesen, dass Jesus im Heiligtum stirbt, richtig? Denn dort wäre eigentlich das am naheliegendsten gewesen. Aber statt den Plan zu erfüllen, haben sich die Juden mit jedem einzelnen Schritt dagegen gewandt und ihn außerhalb des Lagers als Verbrecher verbrannt. Und Gott hat es schon angedeutet in der Typologie. Aber jetzt pass auf. Es ist also außerhalb, dort wo die Verbrecher sind, nicht wahr? Dort wo, es gehört nicht dazu. Warum heißt der Ort Schädelstätte? Okay, ja, das ist ein naheliegender Gedanke, nicht wahr? War Golgatha ein Hügel oder ein Tal oder eine Ebene? Okay, wegen der vielen Opfer wurde es dann zum...
Naja,
okay, das kenne ich nicht genau. Aber achtet jetzt darauf. Es ist ein Hügel. Und auf diesen Hügel kommt das... Und dieser Hügel heißt Golgatha, richtig? Um das Kreuz dort auf dem Golgatha-Hügel zu befestigen, was musste man tun? Man musste das Kreuz hinein in den Hügel, nicht wahr? Man kann es einfach nur aufstellen, dann kippt es um. Es muss hinein in den Hügel. Jesus am Kreuz. Wie heißt die? Es heißt Schädelstätte, nicht wahr? Ach, Jesus ist der Kopf, okay, ja. Aber denk doch mal nach. Jesus hängt am Kreuz, nicht wahr? Und mit dem Kreuz ist er auf dem Hügel Golgatha, der Schädelstätte heißt. Fällt euch irgendein Bibeltext ein? Ganz genau. Schlag mal mit mir auf 1. Mose 3, Vers 15. Was steht denn in 1. Mose 3, Vers 15? Ich will 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlange. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er soll dir den Kopf zertreten oder zermalmen. Seht ihr den Kopf der Schlange? Golgatha, Schädelstätte. Ja, Skull ist Schädel. Ja, es ist der Kopf. Mit anderen Worten, Satan, der alles versucht hat, um Gottes Plan zunichte zu machen, wird auf Golgatha buchstäblich wird ihm auf den Kopf getreten. Mit anderen Worten, wenn das ein Bild dafür ist, wenn es nur eine Metapher, nicht wahr? Dass Golgatha ein Bild ist für den Kopf Satans und Jesus mit dem Kreuz ihm den Kopf zertritt, weil am Kreuz er den Satan besiegt, richtig? Dann steht Golgatha letztendlich wofür? Für den Kopf Satans. Denn alle Sünden stammen woher? Nicht nur von Satan, sondern woher? Woher kommen die Tatsünden? Sie kommen aus dem Kopf. Denn jede Sünde, die ich tue, entsteht eben Herzen, im Kopf. Und Satan ist der Erfinder der Sünde. Das heißt, der allererste Ursprung der Sünde war nicht in Satans kleinem Finger oder in seinem Daumen oder in seiner Hüfte, sondern in seinem Kopf. Und Jesus hat ihn genau dort besiegt, wo die Sünde angefangen hat. Und weil er die Sünde genau dort besiegt hat, wo sie angefangen hat, in seinem Kopf, weiß er auch, dass er jede Sünde vergeben kann. Interessant? Das ist der Ort, Golgatha. Und deswegen ist Golgatha in einem, weil Ägypten und Sodom, das sind nur die Folgen, sozusagen, von dem Denken Satans. Weil jede Sünde, die wir tun, jede Sünde, zu der uns der Satan verführt, ist letztendlich, kann man zurückverfolgen zu den Plänen der Dämonen, zu den Plänen Satans, sagt er, bis auf diesen brillanten, verdorbenen Kopf Satans. Aber hier ist etwas Gutes. Wenn Jesus in der Lage ist, sogar den Kopf Satans zu besiegen, glaubt ihr, er ist in der Lage, das Evangelium auch in unseren Kopf hineinzukriegen? Er ist. Wenn wir die Bereitschaft haben, es zu tun. Ja? Ja, das bezieht sich auf das neue Jerusalem, nicht wahr? Da ein toller Vers, die Hunde bleiben alle vor der Stadt. Aber wie auch immer. Übrigens, gucken wir noch ganz bisschen die Ereignisse an, die zu Golgatha geführt haben. Gehen wir ganz kurz zu Johannes. Johannes 19. Schaut in Johannes 19. Fangen wir an in Vers 18, Entschuldigung. In Johannes 18, Vers 28. Johannes 18, Vers 28. Sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh. Und sie selbst, wer sind sie? Und sie sind die Pharisäer, nicht wahr? Die Jesus abführen zu Pilatus. Sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das was essen könnten. Das passt. Ist es nicht erstaunlich? Sie sagen, Pilatus, hier ist Jesus. Aber wir kommen nicht über die Schwelle, weil wir wollen ja noch das Passafest feiern. Dabei ist der ganze Sinn des Passafestes der Jesus, den sie gerade verurteilen wollen. Die unglaubliche Verblendetheit. Vers 29. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Was ist das für ein Argument? Was sagen Sie damit? Was sagen Sie mit diesem Argument? Ja, was sagen Sie noch? Was sagen Sie mit dieser Aussage? Was Sie damit sagen ist, wir haben keinen Grund. Wenn Pilatus fragt Sie, was hat er getan? Und Sie sagen, ja, wenn er nichts böse, hätten wir das ja bestimmt nicht getan, nicht wahr? Sie hätten ja sagen können, ja, er hat das getan. Sie sagen, glaubst du etwa, wir bringen da jemanden, der nichts Böses getan hat? Statt Gründe vorzuweisen, sagen sie einfach nur, naja, also du kannst uns schon vertrauen, wir haben das schon beurteilt. Damit sagen sie, ohne es zu sagen, es gibt nichts. Jesus, und das ist natürlich klar, war ohne Ursache angegriffen worden. Gehen wir weiter. Vers 31. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach was? Nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemand töten. Interessanterweise wusstet ihr, nebenbei nur, völlig nebensächlich, dass die Juden in all den Jahren davor und in all den Jahren danach das Recht hatten, Todesstrafe durchzuführen. Nur in diesem Jahr 31 nach Christus nicht. Nur in diesem Jahr, die Juden hatten vorher immer das Recht gehabt, auch ihre eigenen politischen Gefangenen zu töten. Und nur in diesem Jahr, soweit meine Geschichtskenntnisse reichen, wurde es ihnen von den Römern verwehrt und danach hatten sie es wieder. Was bedeutet, dass wenn sie Jesus umbringen wollten, mussten sie eine schreckliche Entscheidung fällen. Wenn sie ihn umbringen wollten, gab es nur die Möglichkeit, gemeinsame Sache mit den verhassten Römern zu machen. Seht ihr das? Das ist deswegen interessant, weil wir wissen, dass sie die Römer gehasst haben bis aufs Blut, richtig? Sie haben auf den Messias gewartet, damit er sie von den Römern befreit. Jetzt kommt der Messias, aber sie bringen ihn lieber um und weil sie ihn umbringen wollen, sind sie sogar lieber bereit, sich für ihre Feinde zu entscheiden, als für ihren Messias. Das macht die Sünde. Schauen wir weiter. Vers 32, damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Vers 33. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jetzt schauen wir, was Jesus fragt. Das ist eine interessante Frage, oder? Redest du das von dir selbst aus oder haben es die anderen von mir gesagt? Was ist das, was Jesus uns sagen möchte hiermit? Was für ein Prinzip können wir lernen aus der Frage Jesu? Wenn er fragt, redest du das aus dir selbst heraus oder haben das andere dir gesagt? Ganz genau. Jesus möchte wissen, jeden Einzelnen von uns. Wisst ihr, viele Menschen sagen, oh, ich glaube an Jesus. Und Jesus fragt dich und fragt mich, redest du das von dir selbst aus oder haben dir das andere gesagt? Redest du das, weil du dadurch Mitglied wurdest in einem religiösen Verein? Oder redest du das, weil du weißt, Jesus ist mein König? Das ist ein Unterschied, oder? Redest du das von dir selbst hinaus? Schauen wir weiter. Vers 35. Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Was macht er damit, wenn er sagt, bin ich denn ein Jude? Was ist das für ein... Ja, was macht er noch? Wir sind in Johannes 18, Vers 35, genau. Wenn er sagt, bin ich denn ein Jude? Er grenzt sich ab, nicht wahr? Er sagt, das ist eure Sache. Das ist mir, also, ich habe mit euch nichts zu tun. Das machen wir manchmal nicht wahr. Damit habe ich nichts zu tun, mit diesen religiösen Angelegenheiten. Das ist nicht meine Sache, ja. Aber trotzdem ist er interessiert. Er kämpft damit, dass er einerseits interessiert ist und andererseits eigentlich sagt, naja, ich habe mich eigentlich davon distanziert. Und dieser Kampf in seiner Seele zwischen, ich habe mich davon distanziert und eigentlich habe ich ja doch ein bisschen Interesse. Das ist sehr interessant. Jetzt schaut mal weiter in Vers 36. Jesu antwortete, mein Reich ist nicht von was? Von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Das ist so wichtig. Warum ist das so wichtig, dass er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt? Was meint ihr? Warum ist das so wichtig, dass er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt? Ja, es kommt nicht auf sie an. Das ist die Welt mit Sünde. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ihr habt absolut recht. Das bedeutet, dass ich Jesus nicht in der Welt finden kann. Wir versuchen manchmal, Jesus attraktiv zu machen, indem wir die Welt in die Gemeinde holen. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn wir die Welt in die Gemeinde holen, weltliche Musik, weltliche Methoden, dann vertreiben wir quasi Jesus aus seinem Reich. Wir holen ein anderes Königreich in die Gemeinde. Und so kann es auch in unserem Herzen sein. Wir können vielleicht äußerlich Christen sein, aber innerlich in unserem Herzen ist ein ganz anderes Königreich. Ihr sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Lesen wir weiter. Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein was? Ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ganz egal, ob du Jude bist oder Grieche oder Römer sogar, ob Deutscher oder Italiener oder Aserbaidschani oder Südafrikaner, Japaner, Paraguayaner, Grönlander, ich weiß nicht, vollkommen egal, wenn wir aus der Wahrheit sind, hören wir seine Stimme. Vers 37. 38. Pilatus spricht zu ihm, das ist, wisst ihr, im ganzen Leben des Pilatus war das jetzt der entscheidende Moment. Er stellt die wichtigste Frage seines Lebens. Welche Frage stellt er? Was ist Wahrheit? Und sagt mir bitte, ihr Lieben, was hätte Pilatus tun sollen? Warten auf die Antwort. Er fragt die richtige Frage zur richtigen Person. Was ist Wahrheit? Und dreht sich um und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und ich glaube, Jesus hat gerade Luft geholt, um zu sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben oder was soll man, ja? Und er kommt nicht dazu, weil Pilatus ihm keine echte Chance gibt. Und Pilatus geht verloren, obwohl er vor dem ewigen Leben stand. Viele von uns kennen das ewige Leben nur aus der Bibel. Pilatus hat das ewige Leben angefasst, hat gesagt, hey Jesus, was ist mit dir los? Er hat das ewige Leben angefasst und hat die richtige Frage gestellt. Er war quasi an der Schwelle. Er hätte nur noch warten müssen und die Antwort abwarten müssen. Stattdessen dreht er sich um und sagt, naja, okay, ich habe das beurteilt, er ist schuldlos. Aber es war gerade nicht an ihm, Jesus zu beurteilen, sondern Jesus wollte gerade ihn beurteilen. Nicht wahr? Jesus wollte ihn beurteilen und sagen, Pilatus, weißt du was? Du brauchst das oder jenes. Pilatus, pass auf, ich werde umgebracht werden, das ist vorhergesagt, aber du halt dich da raus. Und wenn du deinen Posten aufgibst und wenn du dein Statthalteramt aufgibst und zurück nach Rom gehst und dein Leben irgendwo als Missionar verbringst, lass mich in Ruhe. Es wird jemand anders dann übernehmen, aber du geh und lebe. Ja? Was auch immer, ich weiß es nicht, das ist reine Spekulation von mir. Aber der Punkt ist, er war ganz nah dran, ganz nah. Und hat sich zurückgezogen, weil er nicht gewartet hat, weil er nicht Jesus eine faire Chance gegeben hat. Weil er meinte, er hat alle genug gesehen. Schauen wir in Vers 39. Es heißt, ihr habt aber eine Gewohnheit, dass euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Übrigens, das ist interessant, oder? Gestern haben wir darüber gesprochen, Bär, ne? Ja, in der Andacht. Uns ist aufgefallen, ist es nicht interessant, dass die Römer eine Gewohnheit hatten, einen freizugeben an welchem Fest? Am Passafest. Was war das Passafest im hebräischen Denken? Ein Fest der Freiheit, nicht wahr? Denn am Passafest wurden wie viel frei? Alle. Alle wurden frei, nicht wahr? Aber bei den Römern wird nur wer frei? Einer, nicht wahr? Aber ich glaube, so eine Ersatzpassa, nicht wahr? Ich gebe euch einen frei, ja? Damit ihr euch so ein bisschen noch erinnert an Passa, nicht wahr? Als ihr alle frei wurdet. Übrigens, wurden an diesem Passa, wurde da jemand frei? Es hätten alle frei werden können, nicht wahr? Jeder könnte frei werden, genau an diesem Passa. Aber damit alle frei werden, musste einer gebunden bleiben. Übrigens, wen bietet er jetzt als Alternative? Sie sollen ja wählen, nicht wahr? Wen bietet er als Alternative? Barabbas. Sagt mir, also wir haben hier Jesus und wir haben Barabbas. Wer von euch kann Aramäisch? Wer von euch kann mir sagen, was Barabbas heißt? Genau, Abba heißt Vater, nicht wahr? Jesus sagt Abba, lieber Vater. Und Bar ist der Sohn. Ja, Bar Jona. Simon, Sohn des Jona. Es heißt Sohn des Vaters. Und wer ist Jesus? Jesus ist der Sohn des Vaters. Das heißt, die Wahl, die die Menschen hatten, war: Entscheide dich für den Sohn des Vaters oder für den Sohn des Vaters. Der eine ist die Wahrheit, der andere ist ein Mörder. Jetzt, wer ist der Erfinder des Mordes? Wer war der erste Mörder? Wer war der erste Mörder? Satan. Schaut mit mir in Johannes 8, Vers 44. Johannes 8, Vers 44. Johannes 8, Vers 44. Ganz wichtiger Vers. Johannes 8, Vers 44 sagt, ihr habt den zum Teufel, zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von wann an? Von Anfang. Jetzt, was war am Anfang? Im Anfang war das Wort, wir wissen, okay. Im Anfang war das Wort Gott, der Vater, der Sohn. Wir hatten den Vater, nicht wahr? Den Sohn und den Heiligen Geist. Und irgendwann schuf Gott die Engel und die ungefallenen Wesen und all die Menschen, und später auch die Menschen. Und der Erste, der die Sünde eingeführt hat, war wer? Satan. Er war, ich schreibe hier mal Fall Satans, okay? Und der Fall Satans begann wo? Im Himmel, aber wo bei ihm? Im Kopf. Und von, die Bibel, Jesus sagt, von Anfang an, das heißt vom ersten Moment, wo in seinem Kopf er die Sünde zugelassen hat und darüber nachgedacht hat, sagt die Bibel, war er ein Menschenmörder. Frage, haben das die Engel gesehen so? Warum haben das die Engel nicht gesehen? Sie konnten nicht sein Herz lesen, nicht wahr? Engel können nicht unsere Herzen lesen. Nur wer kann die Herzen lesen? Gott. Und, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus hat in seinem Herzen gelesen, du bist ein Mörder. Wenn du die Gelegenheit hättest, würdest du sogar mich umbringen. Glaubt ihr, Satan hat das offen gesagt? Hat er gesagt im Himmel, wer von euch möchte böse Engel werden, kommt alle zu mir? Er hat ganz anders gesprochen, ganz weise, ganz verführerisch. Aber Jesus wusste, nicht mal die Engel wussten, geschweige denn später die Menschen. Von Anfang an hat er das im Kopf gehabt. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Damit der Teufel, wir sagen natürlich zuerst, ja, weil Jesus unsere Sünden getragen hat. Das stimmt, aber das ist nur ein Teilaspekt. Der große Kampf ist noch größer als nur meine eigene persönliche Schuld. Erinnert euch, das Kreuz stand auf welchem Hügel? Auf dem Hügel Golgatha. Und Golgatha heißt die Schädelstätte, der Kopf. Die Bibel sagt, von Anfang an, als Satan überlegt hat, als er weggeschaut hat vom Gesetz, nicht wahr? Ihr kennt dich als schirmender Cherub, er schaut aufs Gesetz, er schaut auf sich. In dem Moment, wo er angefangen hat, über die Sünde nachzudenken, sagt, ich, war er in seinem Kopf ein Menschenmörder. Selbst wenn er das noch nicht gesehen hat, wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass Gott uns besser kennt als wir selbst? Satan selbst wusste vielleicht nicht genau, wohin das hinführt. Aber Jesus hatte schon gesehen, hat gesagt, du wirst da hinführen. Er wollte ihn retten, nicht wahr? Wollte ihn überzeugen. Aber Satan hat weitergemacht. Er hat gesagt, nein, ich weiß es besser. Aber am Kreuz von Golgatha offenbart sich das, was wirklich im Kopf von Satan war. Denn am Kreuz von, jetzt pass auf. Nehmen wir an, das sind die 4000 Jahre Menschheitsgeschichte, okay? Jedes Mal, wenn der, ihr wisst ja, vor dem Kreuz hatte der Satan noch Zugang zum Himmel, richtig? Er konnte noch zum Himmel gehen. Jedes Mal, wenn die Menschen, wenn Menschen starben, wenn es Leid auf der Welt kam und der Satan Zugang zum Himmel hatte, was glaubt ihr wohl, was die guten Engel gesagt haben? Was haben wohl die guten Engel gesagt? Schau mal, was deine Regierung anrichtet. Schau mal, was durch deine Prinzipien der Sünde auf der Erde angerichtet wird. Schau mal die ganzen Menschen, die sie sterben. Was könnte Satan gesagt haben? Rein logisch? Ist nicht meine Schuld. Wessen Schuld ist es? Das Gesetz. Denn Sünde ist, führt nur deswegen zum Tod, wegen dem Gesetz. Schafft das Gesetz ab, dann ist alles gut. Ja? Denn jeder einzelne Mensch, der starb, war gleichzeitig ein Gesetzesübertreter. Und Gott wusste, dass das Problem bei ihm anfängt. Aber es ist eine Sache zu wissen, die andere Sache, es völlig auszurotten, indem man beweist, dass es ist. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Das war der Grund, warum Gott nicht einfach den Satan vernichten konnte, weil das, was in seinem Herzen, in seinem Kopf ist, nicht offenbar gemacht worden ist, nicht mal vor den, seinen engsten Freunden. Und Gott weiß, es gibt nur eine Möglichkeit zu offenbaren, was wirklich in seinem Kopf ist. Das ist nämlich, wenn irgendwann einmal jemand stirbt, der nicht das Gesetz übertreten hat. Und was passiert am Kreuz? Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit stirbt ein Mensch und Satan kann nicht eine einzige Sünde vorweisen. Und damit wird deutlich, Gott hat ihn hier nicht rangebracht, sondern wer ihn herangebracht hat, waren die Römer und die Juden, die ganz offensichtlich von Satan beherrscht waren. Zum ersten Mal sehen alle Engel im Himmel auch, das, was Gott uns immer gesagt hat, ist tatsächlich war. Zum ersten Mal am Kreuz wird das gesamte Denken von Satan offenbar. Vorher konnte sie mir verstecken. Ich war, konnte sich hinter der Schlange verstecken, hinter dem verstecken und sagen, ja, das ist aber der, das ist Gottes Gesetz, ich mache ja nur. Nee. Zum ersten Mal stand er völlig entblößt da. Es sieht so aus, menschlich gesehen, dass Jesus entblößt war, nicht wahr? Nackt am Kreuz hängend, die Sünde der Welt auf sich geladen. Aber indem er das getan hat, hat er gleichzeitig dem Satan den Kopf zertreten. All sein falsches Denken offenbart. Er ist ein Menschenmörder. Jetzt, Barabbas heißt der Sohn des Vaters und er ist ein Mörder. In Johannes 8, Vers 44, lesen wir nochmal. Johannes 8, Vers 44, dort steht, ihr habt den Teufel zum Vater. Das heißt, ihr seid die Teufelskinder, die Söhne des Teufels. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Das heißt, was der Vater tut, sollen auch die Kinder tun. Ja? Oder tun die Kinder auch, richtig? Dann erkennt man, dass sie die Kinder des Vaters sind. Und was macht der Vater? Der Vater ist ein Menschenmörder. Und Barabbas ist ein Mörder. Deswegen wissen wir, dass er, wen hat er zum Vater? Gott oder Satan? Satan. Das heißt, Barabbas ist ein Symbol für Satan. Er ist der Sohn des Satan. Und Jesus ist der Sohn Gottes, nicht wahr? Und das Volk Israel, Gottes Volk, hat die Wahl. Den Sohn des Satans, den Mörder, oder den Sohn Gottes, den Friedensfürst. Und wofür entscheiden sie sich? Für den Satan. Sie entscheiden sich, sie haben die Wahl und sie entscheiden sich freiwillig für den Mörder. Und weil sie für den Mörder entscheiden, gehen sie den nächsten Schritt und morden den. Denn Jesus sagt, nicht nur der ist der Sohn des Vaters, sondern ihr Pharisäer selbst, seid Söhne des Vaters. Ihr wählt euch das Gleiche, was ihr auch seid. Der Mensch wählt sich das, was seinem Herzen entspricht. Wenn es in meinem Herzen finster ist, dann wähle ich mir Finsternis. Wenn ich in meinem Herzen mich nach Licht sehne, dann wähle ich mir die Umgebung des Lichts, richtig? Wenn ich das Licht hasse und lieber in der Finsternis bleiben will, dann wähle ich mir die Finsternis. Barabbas oder Jesus. Aber gleichzeitig ist Barabbas eine interessante Geschichte. Jetzt versetzt euch mal ganz kurz in die Lage von Barabbas. Also als Barabbas seid ihr ein gesuchter Serienmörder. Okay, stellt euch vor, ihr habt mehrere Leute umgebracht. Stellt euch lieber nicht vor, weil wir können uns das hoffentlich nicht wirklich vorstellen. Aber ihr habt viel auf dem Kerbholz, okay? Und dann werdet ihr wisst, ihr seid es todeswürdig. Ihr wartet nur noch auf euer Todesurteil. Und dann heißt es plötzlich, du kriegst noch eine Chance. Das Volk darf entscheiden, ob du am Leben bist oder dieser Wunderheiler, der die ganzen Menschen gesund gemacht hat. Was glaubt ihr, welche Chancen hat sich Barabbas ausgerechnet? Keine. Menschlich gesehen war die Sache vollkommen klar. Aber in diesem Moment fand mehr statt, als nur Menschen überlegt haben. In diesem Moment war der ganze Himmel, nicht wahr? Engel und Dämonen, der große Kampf kam zum Höhepunkt. Jetzt stellt euch vor, ihr seid der Barabbas. Und ihr steht da und ihr wartet schon, dass sie alle rufen, wir wollen Jesus haben, kreuzigt den Barabbas. Weil ihr wisst, ihr seid schuldig, nicht wahr? Ihr wisst es, ihr seid schuldig. Und ihr wartet auch den Tod, weil ihr habt gesündigt. Und er hat niemals gesündigt. Aber jetzt rufen die alle Jesus. Was bedeutet das für euch? Ich kann gehen, denn der Jesus hängt jetzt an meinem Kreuz. Und das ist die Erfahrung von jedem Menschen letztendlich, der gerettet wird. Ich kann gehen, denn Jesus hängt an meinem Kreuz. Denn wenn wir an das Kreuz von Golgatha denken, vergessen wir nur zu leicht, dass eigentlich hier ich hätte hängen müssen. Und du? Jesus hängt an meinem Kreuz. Wenn ich Jesus annehme als meinen persönlichen Retter, dann hängt er an meinem Kreuz. Und dann kann ich gehen. Wir wissen nicht, was aus Barabbas geworden ist, aber dieses Bild, nicht wahr? Dieses Ich kann frei gehen. Das ist das Bild von Passa, nicht wahr? Das geschlachtete Lamm. Ich kann aus Ägypten gehen, das Lamm bleibt da. Das ist die Frage. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Für wen entscheide ich mich, nicht wahr? Entscheide ich mich für Jesus oder für Barabbas? Wenn ich mich für Jesus entscheide, dann kann ich diese Erfahrung von Barabbas machen, dass ich frei gehen kann. Jetzt schauen wir mal ganz kurz weiter. Wir waren in Johannes 18, nicht wahr? Oh, wir müssen. Ein bisschen haben wir noch. Vers 19, Kapitel 19, Vers 1. Seid ihr noch da? Habt ihr noch ein paar Minuten? Johannes 19, Vers 1. Johannes 19, Vers 1. Die Bibel sagt, darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn was? Jetzt könnt ihr mir die Logik dahinter erklären. Warum lässt Pilatus den Jesus geißeln, wenn er ihn doch für unschuldig empfindet?
Ja, darauf, weil die anderen gesagt haben, töte Jesus und lass Barabbas frei.
Aber er tötet ihn ja nicht. Er traut sich nicht, ne? Er möchte ihn nicht umbringen, aber er traut sich auch nicht, zur Wahrheit zu stehen. Er sucht, was sucht er? Was sucht er? Er sucht Verzögerung, wie nennt man das noch? Den Mittelweg, den Kompromiss. Nicht ganz das Böse. Die ganze Wahrheit können wir halt auch nicht sagen, weil wir müssen ja auch politisch sehen, dass wir auch genügend Unterstützung haben. Deswegen lassen wir ihn ein bisschen leiden, hoffentlich befriedigt sie das. Jetzt, was passiert, wenn man dem Satan den kleinen Finger gibt? Früher oder später ist dein Maul hier. Kurz an der Hauptschlagader. Wenn wir anfangen, mit dem Satan Kompromisse zu machen, dann schreit er immer weiter fort und frisst uns irgendwann ganz auf. Das ist mit Pilatus passiert. Er wollte einen Kompromiss machen mit den Menschen. Er hat nicht gewusst, dass hinter den Menschen Satan steht, der unbedingt Jesus umbringen will. Nicht wahr? Er hat einen Kompromiss mit Satan gemacht und hütet euch. Wir müssen uns hüten, dass wir einen Kompromiss mit Satan machen, weil den verlieren wir immer. Es sei denn, wir sagen, Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir. Jetzt pass auf, gehen wir weiter. Vers 2. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm ein was um? Einen Purpurmantel. Purpurmantel steht für König, nicht wahr? Und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlug ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr erkennt, dass keine Schuld an ihm finde. Jetzt das Interessante ist, hätten die Juden Pilatus gebraucht, um zu sehen, dass keine Schuld an ihm ist? Sie wussten es selbst, nicht wahr? Warum haben sie ihn überhaupt getötet? Warum waren sie überhaupt so ärgerlich mit ihm? Genau, weil er ihnen die Sünden gezeigt hat, nicht wahr? Weil er gesagt hat, ihr Heuchler, Übertreter. Und wann immer ein Mensch seine Sünden gezeigt bekommt und daran festhalten will, dann versucht er, den Überbringer der Botschaft umzubringen. Oder mit Worten oder was auch immer, ja. Und die ganze Bibel spricht davon, dass der Messias ohne Sünde ist, nicht wahr? Aber jetzt braucht Gott einen römischen Statthalter, um die Wahrheit zu predigen, weil sich da kein Jude mehr findet. Ein römischer Statthalter muss jetzt die Sache Gottes führen. Vers 5. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und er spricht zu ihnen. Was sagt er? Seht, welch ein Mensch. Frage. Wer hat eine edliche Botschaft verkündigt? Was hat Johannes der Täufer gesagt? Seht, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ganz am Anfang seines Dienstes hat Johannes gepredigt, siehe, das ist das Lamm Gottes, es trägt. Und am Ende seines Dienstes sagt Pilatus von Jesus, seht, der Mensch. Schaut euch ihn euch an. Schaut ihn sein Gesicht an. Diese Liebe und diese Langmut und diese Sehnsucht nach Menschen. Als nun die obersten Priester, Vers 6, und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, was sprachen sie? Kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Aber jetzt in dem Dilemma, sie wissen ja, wir können nicht, ne? wir brauchen deine Hilfe, Pilatus. Wir müssen mit dir zusammenarbeiten. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz. Frage, hatten die Juden ein Gesetz? Oh, und nach unserem Gesetz muss er sterben. Muss er nach dem Gesetz sterben? Muss Jesus nach dem Gesetz der Juden sterben? Warum muss er sterben? Er stirbt für unsere Sünde. Und Sünde ist die Übertretung der 10 Gebote. Aber wer müsste eigentlich sterben? Wir. Aber sie sagen, er muss sterben. Warum? Weil Weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Wisst ihr, was die Wahrheit gewesen wäre? Wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil wir uns selbst erhöht haben. Das wäre die Wahrheit gewesen. Wir haben uns erhöht, er muss für uns sterben, weil das Gesetz gilt. Nicht wahr? Das Gesetz kann nicht abgeschafft werden. Viele Christen glauben, das Gesetz wurde abgeschafft. Nein, das weiß ich. Er muss sterben, weil er für uns... Das hätten, wenn die Juden gläubig gewesen wären, wären sie zu Pilatus gegangen und gesagt, Pilatus, wir dürfen ihn mehr umbringen. Aber das ist unser Messias, wir glauben an ihn. Bitte bring ihn um. Bitte bring ihn. Versteht ihr, was ich meine? Er muss sterben für unsere Sünden. Ja? Aber sie sagen nicht, er muss sterben für unsere Sünden. Sie sagen, er muss sterben für seine Sünden. Sie machen sich zum Richter, ihn zum Sünder, während er der Richter ist und sie die Sünder. Sie drehen es genau um. Und daran erkennt man das sündige Denken eines sündigen Menschen. Gehen wir weiter, Vers 8. Aber jetzt pass auf. Dieser Satz, als weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Jetzt Gottes Sohn im Orient bedeutet halt nicht einfach nur, Gott kam auf die Welt und hat ein Kind gemacht, sondern es bedeutet, er ist selbst göttlich. Jetzt versetzt euch in die Lage von Pilatus. Pilatus, übrigens, wann war das gewesen? Wie viel Uhr? Früh am Morgen. Früh am Morgen. Die Bibel sagt genau keine Uhrzeit, aber früh am Morgen. Was ist mit den meisten Menschen früh am Morgen? Vor allem die vielleicht so schlechte Lebensgewohnheiten hatten wie die Römer. Viel Saufen und Party und so weiter. Was war mit denen am frühen Morgen? Müde, nicht wahr? Oh nein, ist schon wieder ein Fall. Oh, okay, wen haben wir denn jetzt? Und ich denke, die Juden haben damit gerechnet. Ich denke, die Juden haben damit gerechnet. Und jetzt auf. Jesus kommt. Und der Pilatus denkt ja von Anfang, es ist schon wieder so ein Aufrührer, nicht wahr, so ein Rebell. Und er sieht die ganze Zeit, er ist ein außergewöhnlicher Mensch. Nicht wahr? Sieht er das? Er sieht, der stellt interessante Fragen und er findet keine Sünde. Kein Gesichtsausdruck, ist irgendwie komisch, alles ist liebevoll, kein Wort, er kann nichts an ihm finden. Und ich als römischer Statthalter hat man eine ganze Menge mitgemacht, das könnt ihr mir glauben. Ich weiß nicht, ob ihr was über römische Geschichte wisst, aber die römische Politik war im Prinzip nur Jahrhunderte voller Verschwörungen. Nicht wahr? Einer hat den anderen umgebracht, hat mit dessen Frau geschlafen, hat dann, nicht wahr? Und man hat ständig, das war ein totales Chaos. Die Römer wussten, dass es auf der Ebene von Königen und von Politik drunter und drüber geht, nicht wahr? Und jetzt kommt jemand, von dem gesagt wird, ist der König der Juden. Vermutung, er ist vielleicht ein Rebellenführer. Und er ist so ganz anders. Man fragt sich schon, woher kommt er, nicht wahr? Warum ist er so? Wie kann er überhaupt königliche Macht haben? Und dann sagen die ganze Menge ruft, er macht sich zu Gottes Sohn. Jetzt, Pilatus hat ja eigentlich natürlicherweise eher so ein bisschen Sympathie für ihn. Richtig? Ein bisschen Sympathie für ihn. Und plötzlich sagen sie, ja, er macht sich zu Gottes Sohn. Er weiß, die wollen ihn im Prinzip nur töten. Welcher Gedanke kommt ihm zum ersten Mal in seinem Leben? Genau, er fragt, woher bist du? Zum ersten Mal dämmert es seinem Gehirn, das könnte ja wirklich Gott sein, der vor mir steht. Ich weiß nicht, wie euch das gehen würde, wenn ihr plötzlich darüber nachdenkt, der Mensch hier, der vor mir steht, ist mehr als nur ein Mensch, er ist in Wirklichkeit ein Gott. Er ist Gott. Und die Bibel sagt, er fragt, woher bist du? Und was sagt Jesus? Er gibt ihm keine Antwort. Warum gibt er ihm keine Antwort? Ganz genau. Jesus hatte vorgesagt, die aus der Wahrheit sind, höre meine Stimme. Aber du wolltest die Wahrheit nicht hören. Als du gefragt hast, was ist Wahrheit, hast du dich weggedreht. Und damit bewiesen, dass es nur eine rhetorische Frage war. Wenn du an der Wahrheit interessiert gewesen wärst, als du nach der Frage, was ist Wahrheit, zugehört hättest, hättest du jetzt meine Stimme gehört. Die aus der Wahrheit sind, höre meine Stimme. Die nicht aus der Wahrheit sind. Die Frage ist, bist du aus der Wahrheit? Die Frage ist, interessiere ich mich, interessierst du dich für die Wahrheit? Wenn ja, dann werden wir die Stimme Gottes hören. Wenn nicht, aber jetzt pass auf. Pilatus hat sich einigermaßen wieder gefasst, nicht wahr? Dieser Gedanke, dass er, der Richter, hier vor Gott steht. In Vers 10. Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Oh. Was hat Jesus wohl gedacht in dem Moment? wenn du wüsstest. Du hast Vollmacht über mich. Was hat Jesus gemacht, als ihn die Menge fassen wollte im Garten Gethsemane? Was hat er gemacht, als die mit Stöckern und Fackeln auf ihn kamen? Oh, Jesus, wir nehmen dich gefangen. Was haben sie gemacht? Was hat er gemacht? Alle langen sind Lieder. Ich bin's, nicht wahr? Ich bin's. Langen sind alle Lieder. Jesus hat alle Macht dieser Welt. Und ich glaube, wenn es nicht so traurig gewesen wäre, hätte er fast geschmunzeln müssen. Aber in Vers 11 sagt Jesus ihm, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Und jetzt steht Vers 12, das finde ich so interessant. Von da an suchte Pilatus ihn freizulassen. Ich frage mich, warum erst von da an. Aber jetzt weiß ihm ganz klar, ich will ihn freilassen. Und warum hat er es nicht mehr geschafft, ihn freizulassen? Er war vorher zu weit gegangen. Er war schon zu weit gegangen in seinen Kompromissen. Ich meine, glaubt ihr, es wäre noch möglich gewesen für ihn? Wenn er wirklich gesagt hat, okay, Jesus, hilf mir. Ich glaube, du bist mehr als nur ein Mensch. Hilf mir, ich will dich freikriegen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da hätte Jesus bestimmt einen guten Rat gehabt, oder? Jesus hat gesagt, okay, ich weiß, wie die Prophetie sich erfüllen muss. Du musst unbedingt eine Rolle spielen. Das kann auch ein anderer römischer Soldat machen. Du mach mal das und jenes. Vielleicht hätte er sein Amt abgeben. Aber das ist jetzt der entscheidende Punkt. Ihm realisiert, wenn ich ihm helfe, was hat das für Konsequenzen für mich? Und Satan wusste das. Satan wusste, er hat ihn schon im Schachmatt, nicht wahr? Und jetzt pass auf, Entschuldigung. Genau, aber das ist, ja, danke, Entschuldigung, wenn du jetzt nicht unterbreche, aber das ist der entscheidende Punkt. Satan macht das so oft. Er weiß, wir haben Sünden getan, richtig? Und dann bringt er uns in eine sogenannte Klemme. Und wir denken, wir müssen uns jetzt so entscheiden, weil wir können nicht mehr. Aber glaubt ihr, Pilatus hätte nicht eine Lösung gehabt? Er stand vor dem, der jede Sünde vergibt, der sogar Manasse vergeben hat und der Petrus vergeben und vielen anderen Menschen vergeben hat. Er hätte nur sagen können, Jesus, ich weiß nicht weiter. Egal, was es kostet, hilf mir. Aber Satan wusste, solange er an seinem eigenen Amt hängt, an seinem eigenen Ich, und deswegen konnte er jetzt die Menge inspirieren, Folgendes zu sagen in Vers 12. Was haben sie gerufen? Jetzt, wo er sagt, okay, ich werde freigehen. Ich werde mich für Jesus entscheiden. Da rufen die Juden, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. In anderen Worten, du bist einen Kopf kürzer. Der Kaiser in Rom wird dich absetzen. Kein Geld mehr, kein nichts mehr, kein gar nichts. Schande. Seht ihr, wie lange hat der gute Vorsatz gereicht? Von Pilatus, wie lange hat er gereicht? Ein Satz, nicht wahr? Von im Zimmer bis nach draußen. Ich lasse ihn frei. Okay, lass mich überlegen nochmal. So oft geschieht es mit uns. Wir nehmen uns was vor und Satan weiß, okay, ich muss jetzt genau nur diesen Zug machen und der ganze gute Vorsatz ist wieder hin. Schon mal passiert? Vers 13. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl. An der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber was? Gabata. Es war bei Rüsttag für das Passa und zwar um die sechste Stunde und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie beschrien fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Und jetzt kommt für mich einer der erstaunlichsten Sätze in der ganzen Bibel. Was sagen sie? Ich weiß nicht, ob ihr begreift, was da passiert. Vor ihnen ist derjenige, vor ihnen steht der König des Alten Testaments, der das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Die ganzen, all die Gesetze, die ihnen gegeben hat, sie geführt hat, sie geleitet hat. Der Gott von Mose, der Gott von Abraham, der Gott von Jakob, der Gott von Isaak, der Gott von David, der steht vor ihnen. Und auf der anderen Seite können sie wählen, die Römer, den Kaiser, den, von dem sie wissen aus Daniel 7, es ist ein Werkzeug Satans, sie hassen ihn wie die Pest. Und sie sagen, wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Damit sagen sie, Gott ist nicht mehr unser König. Lieber kündigen sie den Bund mit Gott, dem Vater, auf, als dass sie Jesus freigehen lassen wollen. Sie sagen, okay, wenn es notwendig ist, dass, um Jesus umzubringen, dass wir sogar den Bund mit Gott, dem Vater, unserem König aufgeben, dann kündigen wir ihn auf. Hauptsache, Jesus ist tot. Und das zeigt, wie weit die Sünde geht. Und Gott hat ihnen noch drei Jahre Gnadenzeit gegeben, nicht wahr? Aber dann war es vorbei. Sie sagen, lieber unser Todfeind. Und wisst ihr, wenn wir die Sünde tun, wenn wir uns für die Sünde entscheiden, egal was wir tun, sagen wir jedes Mal, lieber mein Todfeind als mein bester Freund. Mit jeder Sünde, die wir tun, entscheiden wir uns für unseren Todfeind, der was ist von Anfang an ein? Menschenmörder. Wir entscheiden uns für den Mörder anstatt für das Leben. Und dann wundern wir uns, dass es uns so schlecht geht. Dann wundern wir uns, dass wir krank werden. Dann wundern wir, dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir das und jenes. Wobei ich nicht sagen will, dass jede Krankheit und jede Schwierigkeit eine Folge davon ist. Ihr versteht mich, nicht wahr? Aber wir wissen, dass wenn wir Jesus folgen, wir prinzipiell Freude im Leben haben dürfen und vor allem immer Frieden. Und wir wundern uns, warum es uns so schlecht geht, weil wir uns für die Sünde entscheiden. Wir entscheiden uns für unseren Todfeind. Wir entscheiden uns für unseren Todfeind. Und was für eine dumme Entscheidung, wenn man zwischen seinem besten Freund und seinem größten Feind entscheiden kann, sich entscheiden darf und sagt, ich entscheide mich für meinen Feind. Nur weil man nicht verstehen möchte, weil man es nicht abkann, dass mein bester Freund mir sagt, was falsch in meinem Leben ist. Nicht wahr? Golgatha. Auf Golgatha hat sich die Sünde, die Fratze der Sünde offenbart wie nirgends zuvor. Aber gleichzeitig hat sich die Liebe Gottes offenbart wie nirgends zuvor. Und jetzt möchte ich zum Abschluss, die letzten 3 Minuten, euch noch ganz schnell etwas zeigen. Wir haben heute nichts mehr von Vers 9 geschafft. Das werden wir alles im September machen, nach der Sommerpause. Aber wir wollen wenigstens noch Vers 8 noch abschließen. Und zwar mit folgendem Gedanken. In Johannes 15. Johannes 15, Vers 18 bis 20. Johannes 15, Vers 18 bis 20, da sagt Jesus zu mir und zu dir. Er sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Jetzt die Frage, die wir uns stellen können, ist, die Welt dort draußen, liebt sie mich oder hasst sie mich? Wenn sie mich liebt, bin ich nicht auf der Seite Jesus, sondern bin ich auf der Seite vom Menschenmörder Barabbas, Satan. Aber Jesus sagt, ich kann dich aus der Welt heraus erwählen. Ich kann dich rausretten. Pass an, nicht wahr? Raus aus der Sünde. Raus aus Sodom. Raus aus Ägypten. Raus. Du musst nicht an dem Kreuz hängen. Jesus kann dich dahin hängen für dich. Weg da. Du kannst frei gehen, wenn du möchtest. Vers 20. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Herr ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Jetzt schlagen wir in einer Minute den Bogen zurück zur Französischen Revolution. Was ist passiert in der Französischen Revolution? Jesus sagt, das, was Jesus passiert ist, passiert auch seinen Jüngern. Jeder einzelne Christ wird irgendwann in seinem Leben Verfolgung erleiden. Sei es durch die Familie, sei es durch die Arbeitskollegen, sei es durch die Freunde. Es gibt keinen Christen, keinen wahren Christen auf dieser Welt, der von Beginn seines Christseins bis ans Ende das ganze Leben lang nur Zustimmung bekommen hat. Wenn ihr so einen findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er nicht wirklich ein echter Christ ist. Der Punkt ist, Jesus sagt, der Knecht ist nicht höher als sein Meister. Das heißt nicht, dass wir alle ans Kreuz genagelt werden, richtig? Aber manchmal ist es schon schnell genug, wenn mein Partner oder mein Arbeitskollege oder meine Freundin oder wer auch immer mich deswegen schneidet. In der Französischen Revolution, und ich habe euch versprochen, eine Minute habe ich noch, ich will euch, dass ich euch erkläre, was ihr in keinem Geschichtsunterricht erklärt bekommen habt. 2 oder 3 Minuten. warum es zur Französischen Revolution kam. Ihr hört im Geschichtsunterricht, ja, da gab es die sozialen Missstände und dann war da die Aufklärung, nicht wahr, und so weiter, bla 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 bla. Aber was keiner uns unterrichtet ist, dass es vor der Französischen Revolution, wenn hier die Revolution ist, okay, ein anderes Ereignis gab. Wisst ihr, was es da gab? Vor der Revolution? Gott, bevor Frankreich in das Chaos gestürzt ist, wollte Gott ihnen helfen. Durch eine, nicht Revolution, sondern Reformation. Zur gleichen Zeit, wo es in Deutschland eine Reformation gab und in Skandinavien eine Reformation gab und in Tschechien eine Reformation gab, in ganz Europa gab und in England eine Reformation gab und fast überall in Europa reformierte Kirchen entstanden, gab es auch in Frankreich eine Reformation. Aber im Gegensatz zu Deutschland und im Gegensatz zu Holland und im Gegensatz zu England und zu Tschechien wurden in Frankreich die Reformer alle aus dem Land vertrieben. Da komme ich gleich. Das ging los schon mit den Albigensern, nicht wahr, die zur Zeit der Waldenser gelebt haben. Und dann viele andere. Die berühmtesten waren die Hugenotten. Habt ihr von den Hugenotten gehört? Von der St. Bartholomäus-Nacht, wo man den Hugenotten gesagt hat, die können alle kommen und es ist alles Frieden, sicheres Geleit. Und in einer Nacht hat man da hunderte, tausende abgeschlachtet. Und als man diese ganzen Menschen abgeschlachtet hat, gleichzeitig interessanterweise in Rom, wurde eine Siegesparade gefeiert und der Papst hat ein großes Fest veranstaltet und man hat einen extra Lobhymne gesungen, auf die das gemacht haben. Man hat die Reformation wirklich ausgerottet. Warum? Die katholische Kirche hat gesagt, oh, die Reformation ist gefährlich. Wenn man die Reformation weiter zulässt, dann wird irgendwann der Staat zusammenbrechen. Also verhindert, dass die Bibel in die Sprache übersetzt wird, Französisch, verhindert, dass die Leute die Bibel lesen, verhindert, dass reformatorische Ideen hier reinkommen, denn die Reformation ist eine Gefahr für das Königtum. Was passiert? Nach einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten gab es keine Reformation in Frankreich mehr. Was war das Resultat? Die Leute über Jahrhunderte hatten im Gegensatz zu den Deutschen oder Engländern die Bibel nie gelesen. Sie waren vorbereitet, jetzt allen möglichen Schwachsinn und allen möglichen bestialischen Unfug zu tun, den Satan ihnen beibringt. Weil sie die Reformation abgelehnt hatten, waren sie jetzt bereit, die massenmörderischen Dinge der Revolution zu tun. Und was war für eine Gefahr für den König? Die Revolution oder die Reformation? Die Revolution, denn der Erste, der in den Kopf kürzer war, war der König und die Königin. Und wisst ihr, wer auch noch umkam in der Revolution? Die ganzen Priester. Das Interessante an der Revolution war, dass hier sogar die katholische Kirche selbst das Tier, nicht wahr, eine tödliche Wunde bekam. Und das offenbart etwas über das System Satans. Es ist suizidal. Es bringt sich gegenseitig um. Wenn die Offenbarung 17 studiert, haben wir nicht mehr die Zeit dazu. Werdet ihr sehen, dass am Ende der Zeit sich die bösen Menschen alle gegenseitig umbringen werden, weil Satan ein Haus, das in sich geteilt ist, kann nicht bestehen, sagt die Bibel. Wisst ihr, dass der Satan, dass die ganzen Dämonen sich streiten? Habt ihr darüber nachgedacht? Das ist doch ganz logisch. Denn nur bei Gott gibt es Einheit. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und was ist die Folge der Sünde? In der Gemeinde, in der Familie, Streit. Warum soll es bei den Menschen anders sein als bei den Dämonen? Schaut euch die ganzen verschiedenen Religionen an, die sich alle widersprechen. Die Dämonen sind voller Streit und kämpfen gegeneinander. Sie haben nur einen gemeinsamen Feind. Wer ist ihr gemeinsamer Feind? Jesus. Denn wenn es gegen Jesus geht, vereinen sich sogar die Sadduzäer und die Pharisäer, die Römer und die Juden. Sogar Herodes und Pilatus, die Feinde waren. Ein gemeinsamer Feind. Aber ansonsten ist das System ist das suizidal, es ist selbstmordend. Und wisst ihr was? Wir müssen zum Schluss kommen. Ich glaube ganz fest, dass die Französische Revolution, Gott hat es für einige Jahre zugelassen, um der Welt zu zeigen, was passiert, wenn man die Bibel unterdrückt und was passiert, wenn Satan fast völlige Kontrolle über die Menschen hat. Das war wisst ihr noch, wie man die Zeit nennt? Man nennt sie die Schreckensherrschaft. Du konntest nicht sicher sein, wenn ich aus dem Haus herausgehe, um fünf Ecken gehe, dass nicht irgendjemand sagt, hey, ich habe gehört, dass du das und das gemacht hast. Du wurdest arrestiert, kein Gefängnis, kein Gerichtsurteil, direkt zur Guillotine. Naja, noch ein Kopf mehr. Die ganzen Tausenden, die jeden Tag gerollt haben, wen stört's? Das war die Herrschaft Satans. Und damit wurde dem ganzen Universum und auch der Menschheit deutlich, es war nur ein Beispiel und die Endzeit wird nochmal so ein Beispiel sein, dass die Herrschaft Satans in Wirklichkeit, das ist Menschenmorderei. Und das Kreuz von Golgatha hat das offenbart. Meine Frage heute ist sehr simpel, damit schließen wir. Wen wählst du? Barabbas oder Jesus? Es stehen nur zwei Leute zur Auswahl. Es gibt nicht keinen Dritten, nicht wahr? Es gibt keinen Dritten. Es gibt nur Jesus oder Barabbas, entweder Leben oder Tod. So sagt Mose auch, nicht wahr? Ich lebe euch das Leben und den Tod vor. Ihr wählt. Die Frage, und auch an euch, die ihr live zuschaut. Und ich muss jetzt aufhören, ich kriege schon Nachrichten. Ich weiß aber trotzdem, wegen der Länge des Videos, auch an euch, die ihr live zuschaut, ist die Frage, wen wählst du dir? Barabbas oder Jesus? Wer von euch möchte Jesus wählen? Amen. Lass uns beten. Lass uns niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein Wort. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns immer wieder erreichst durch dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass wir, wo wir jetzt erkannt haben, dass es nur diese zwei Möglichkeiten gibt, entweder die Welt oder Gott, entweder Barabbas oder Jesus, entweder Sünde oder Leben, dass wir in dieser Entscheidung für Jesus bleiben. Jesus, egal wie viel wir getan haben, egal wie weit wir entfernt gewesen sind, du kannst uns retten. Bitte gib, dass wir nicht den Fehler von Pilatus machen, der so lange mit Jesus zusammen war und trotzdem nicht gerettet wurde. Das wäre das Dümmste auf der Welt. Gib, dass wir nicht nur die Frage stellen, was ist Wahrheit, sondern dass wir bereit sind, auch zu hören, wenn du uns sagst, was die Wahrheit ist. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du bei uns bist und dass wir dankbar sein dürfen, dass du vor unserem Kreuz gestorben bist, dass wir gehen dürfen, dass du an unserem Kreuz hängst. Und dass du auferstanden bist und jetzt im Himmel unser Hohepriester bist. Hab Dank dafür von ganzem Herzen, Jesus. Amen. Ihr Lieben, am Livestream folgende Ankündigung auch für euch, die ihr jetzt hier vor Ort seid. Wir werden in die Sommerpause gehen, den ganzen August, und werden am ersten Dienstag im September, ich bin mir nicht ganz sicher, welches Datum das ist, es könnte sowas wie der 4. sein, Dankeschön aus der Technik, wird mir gesagt, es ist der 4. September. Dort werden wir dann weitermachen mit Vers 9. Wir haben also 4 Wochen Pause, all das zu wiederholen, was wir in den letzten Monaten gelernt haben. Es wird dann keinen Test geben, aber am 4. September weiter hier dann live wieder auf www.joelmediatv.de. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie an fragen@joelmediatv.de. Ansonsten, wo wir keine Sommerpause machen, ist die Cannstatt Study Hour. Da wird es jede Woche weiter eine geben. Freut euch darauf, freut euch auch auf die Cannstatt Study Hour extra. Und damit bleibt mir nichts weiter, als euch einen weiteren schönen Abend zu wünschen. Und auch euch, die ihr hier gewesen seid, Gottes Segen und bis bald.